Willkommen zu dieser Folge vom PostFinance-Podcast. Mein Name ist Stefan Lendi. Unsere Beziehung zum Thema Geld, die kann ganz unterschiedlich verankert sein. Sie wird in unserer Kindheit prägt und kann durch Erlebnisse und durch Erfahrungen geformt werden. Und die Beziehung zum Geld, die hat Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und auf unsere Entscheidungen. Etwa bei der Berufswahl, ob wir uns für einen mutigen und risikoreichen Weg in die Selbstständigkeit entscheiden oder doch lieber vom 9 bis zum 5 mit innerer Gelassenheit, Sicherheit und ein regelmässiges Einkommen schätzen. In dieser Folge erforschen wir, wie die eigene soziale Herkunft unser finanzielles Verhalten beeinflusst. Wir diskutieren die wichtigsten Einflussfaktoren wie die familiäre Prägung, das Bildungsniveau, das Einkommen und das soziale Umfeld. Wir schauen jetzt die Herausforderungen und Chancen an für Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten und die Rolle der finanziellen Bildung, wenn es eben ums Überwinden von sozialen Barrieren geht. Mein heutiger Gast ist die Wirtschaftspsychologin Prof. Dr. Anne Herrmann und sie sagt, im Erwachsenenalter haben wir die Chance, unsere Geldglaubenssätze zu hinterfragen. Anne, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein kann und über dieses wichtige Thema mit dir sprechen kann.
Wenn ich jetzt höre in dem im Zitat Glaubenssätze, das klingt schon fast ein bisschen esoterisch für mich auf den ersten Blick. Wann werden wir jetzt genau durch wen und vor allem, wie genau prägt es ganz grundsätzlich?
Ganz grundsätzlich kann man sagen, unsere Herkunft ist unser Lernraum. Also so wie wir aufwachsen, die Menschen, die wir in unserer Umgebung sehen, wie die sich verhalten, welche Einstellungen sie haben, was sie sagen, in unserem Beispiel jetzt zum Beispiel über Geld, das prägt auch unsere Einstellung. Und der andere Aspekt ist natürlich das Wissen. Durch das, was wir erleben, können wir auch lernen und Wissen anhäufen, zum Beispiel über Finanzaspekte. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, was ich für ein Elternhaus ich habe.
Das heißt, es sind verschiedene Einflussfaktoren, die da sind, über die familiäre Prägung, wo ich aufwachse, ganz geografisch, wer sind Menschen um mich herum, das Bildungsniveau, natürlich auch, aber auch das Einkommen spielt eine Rolle. Kann man das alles, all die Aspekte zusammen, gilt das als soziale Herkunft?
Ganz grundsätzlich ist in der Psychologie sowieso so, deswegen schön, dass du es so beschreibst. Jede Entscheidung, jedes Verhalten ist durch ganz viele Faktoren geprägt. Und in der Kindheit sind es alle Umfeldfaktoren. Da gehört der soziale Status der Eltern dazu, die Einstellung der Eltern, die Möglichkeiten, die sie dem Kind bieten können, aber auch, was sie explizit vermitteln. Und ich glaube, diese Mischung ist das, was Eltern vielleicht manchmal auch vergessen, dass es die Kombination ist aus dem, was die Kinder beobachten und sehen an Verhalten und dem, was ihnen explizit gesagt wird.
Es ist sehr viel komplexer, als einfach zu sagen, ich bin jetzt im Zürcher Oberland aufgewachsen und dort ticken alle gleich. Es ist nicht so.
Ja, ganz sicher nicht so, denn die soziale Herkunft bedeutet ja auch, dass wir in unterschiedlichen ökonomischen Realitäten aufwachsen. Es ist ein Unterschied, wie viel Geld meine Eltern zur Verfügung haben. Zum einen ganz lebenspraktisch, was wird mir ermöglicht? Erlebe ich in der Kindheit vielleicht auch, dass bestimmte Dinge nicht möglich sind und mir meine Eltern explizit sagen, das können wir uns nicht leisten. Das prägt einen natürlich sehr. Umgekehrt, wenn ich in einem eher gut etablierten Haushalt aufwachse, ist manchmal Geld sogar weniger ein Thema, weil Geld selten der Grund ist, Dinge zu tun oder nicht zu tun.
Also das macht einen Unterschied.
Genau, ganz prägnant ausgedrückt muss man ja auch sagen, es ist ja nicht nur, was die Eltern mir sagen oder wie sie leben, sondern wie viel Geld zur Verfügung steht, prägt, wie ich aufwachse, welche Möglichkeiten ich habe, mitunter auch mit welchen Menschen ich mich umgebe, welche Hobbys ich verfolgen kann, auch als Kind und dann auch als Erwachsener.
Ich glaube, das eine sind die finanziellen Möglichkeiten, das andere aber nachher doch auch, wie setze ich Prioritäten? Oder wie setzen meine Eltern innerhalb von diesen Möglichkeiten, die wir haben, finanziell objektiv, wie priorisiert man? Was ist wie wichtig?
Das ist ganz sicher so. Man könnte sagen, eine Familie mit den gleichen finanziellen Möglichkeiten grundsätzlich könnte trotzdem ihr Geld noch anders ausgeben oder anders einsetzen, könnte man auch positiv formulieren. Das heißt, Kinder, die eigentlich im gleichen sozioökonomischen Status aufwachsen, können ganz andere Einstellungen zum Geld entwickeln, weil sie bei ihren Eltern unterschiedliches Verhalten beobachten. Du hast ja vorhin von Glaubenssätzen gesprochen. Die Glaubenssätze haben ja auch die Eltern und vermitteln sie an die Kinder weiter. Das heißt, es könnte sein, dass man eigentlich gut etabliert ist, die Eltern aber vielleicht in ihrer eigenen Kindheit Knappheit erlebt haben. Das heißt, sie werden weiter die Angst vermitteln, dass es irgendwann das Geld aus sein könnte. Und werden das Geld anders ausgeben als Menschen oder Eltern mit dem gleichen sozioökonomischen Status, die aber eher das Gefühl haben, das Geld ist da, um ausgegeben zu werden. Wir wollen uns einen guten Lebensstandard leisten.
Ich möchte mit dir gerne Geschichten von vier Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen und aus verschiedenen sozialen Umfeldern anhören und mit dir anhand von diesen Beispielen auch die verschiedenen Faktoren diskutieren, die uns prägen. Aber eben auch die Frage natürlich, wie können wir uns von dieser Prägung, von diesen Glaubenssätzen, die teilweise eben noch von einigen Generationen vorher überliefert werden können, wie können wir uns lösen? Und das Lösen von diesen Prägungen, sagst du, das ist möglich?
Das ist auf jeden Fall möglich. Wir lernen, aber wir können auch umlernen. Ich glaube, das ist eine Chance, die jeder hat. Wir sind als Menschen lernen wir kontinuierlich in vielen Lebensbereichen, aber auch im Finanzverhalten kann man lernen und umlernen. Und man sollte es auch.
Die erste Geschichte ist diejenige vom Zeki, Star-Influencer und neu auch Döner-Unternehmer. Gegenüber dem SRF hat er sich zu diesem Thema wie folgt geäussert.
Sicher viele unangenehme Momente gehabt, auch in der Jugend, auch vor allem wegen der Herkunft. Das prägt dich halt, dass du es für dich verarbeitet. Du suchst den Dialog natürlich zu der älteren Schwester oder zu den Älteren und nimmst das mit. Das hast du einfach nachher im Rucksack. Das kannst du auch nie wirklich ablegen. Ich meine, nicht viel gehabt. Und umso mehr schätze ich das, was ich heute erreiche und habe. Wie man sieht, ich bin nicht an der Goldküste oder so aufgewachsen und ich habe jetzt einfach einen mega Kontrast zu der Vergangenheit. Und genau, eigentlich umso mehr bin ich jetzt einfach am Erforschen, wo eigentlich meine Grenzen sind und wie weit ich auch gehe, um auch vor allem der Jugend zu zeigen, hey, es klappt auch ohne irgendwie Erbe oder reiche Eltern natürlich. Weißt du, das eine schließt das andere nicht aus, aber glaub an dich und es kommt.
Wenn man als Kind ausgrenzt wird, das Bullying, wenn man diskriminiert wird wegen der eigenen Herkunft, beim Zeki kann man sagen, dass er versucht, sich selber, aber auch den Kind von damals zu beweisen und zu sagen, und ich pack's trotzdem.
Das ist ein sehr interessantes Beispiel mit dem Zeki. Ich denke, was es auf jeden Fall zeigt aus psychologischer Perspektive ist, wie wichtig unser Selbstkonzept ist. Also das, wie wir uns selber sehen und aber auch, wie wir das abgrenzen müssen davon, wie die Umwelt uns sieht. Also er zeigt recht deutlich auf, wie er in seiner Umwelt wahrgenommen wurde, aufgrund seiner Herkunft, und wie er letztlich gegen diese äußere Wahrnehmung anarbeiten musste, sich Erfolg erarbeitet hat, sein eigenes Selbstkonzept hoffentlich auch verändert hat in eine positive Richtung und dass er jetzt explizit auch an andere weitergeben möchte.
Es geht nicht darüber aus, dass er sagt, ich möchte Vorbild sein und ich möchte anderen sagen, die vielleicht auch darunter leiden, dass sie wegen ihrer kulturellen Herkunft oder aus anderen Gründen irgendwo unterdrückt werden, leiden, man sie unterschätzt und dass das Fremdbild droht, dem selber zu prägen, dass sie aufstehen und sagen, nein, ich pack's und er sagt, ich will das Vorbild sein. Und alle anderen sagen, auch ihr könnt einen Traum haben, verfolgt den Traum. Ihr müsst Gas geben dafür, ihr müsst arbeiten, ihr müsst anpacken. Es kommt nicht einfach so. Aber so möchte er eben auch die Vorbildfunktion übernehmen.
Ich glaube, es zeigt sehr gut, wie er auch seinen eigenen Weg reflektieren kann und merkt, er hat gegen äußere Widerstände angehen müssen, um glaubwürdig zu sein. Und es zeigt aber auch ganz toll, dass er dieses, in der Psychologie reden wir von Selbstwirksamkeit, dass er ganz betont formuliert, du musst an dich glauben, du kannst das. Anstatt zu erwarten, dass andere dich ermutigen, dass er sagt, man kann es schaffen. Ich darf mich nicht zurücklehnen und sagen, ich bin in einer schlechten Situation, das kann ja gar nichts werden. Mhm. Sondern dass er ganz explizit ausdrückt, wenn man hart daran arbeitet, dann kann man es auch schaffen. Und ich finde, das ist eine sehr positive Botschaft, die auch vermittelt, ich kann mich lösen, auch von meinem eigenen sozialen Hintergrund und an meinem Aufstieg arbeiten, auch ohne förderliche Bedingungen.
Eben ist aber ein schöner Aspekt, den er bringt, dass er sagt, eben, du musst daran glauben und dann kommt es gut. Nein, er sagt, du musst daran glauben, an dich selber glauben und du musst anpacken. Also das Lösen von diesen Prägungen, das Lösen von dem Druck, der von außen kommt, das ist Arbeit.
Genau, und in der Psychologie haben wir ja verschiedene Modelle, die letztlich erklären, wie Verhalten entsteht, weil ich glaube, das ist noch ein wichtiges Missverständnis. Viele sagen, die Psychologie beschäftigt sich damit, was Menschen denken und fühlen. Aber am Ende wollen wir natürlich auch erklären, warum verhalten sich Menschen auf eine bestimmte Art und Weise. Und bei ihm sieht man das ganz toll, dass er sagt, ich habe bestimmte Bilder von mir vermittelt bekommen, aber ich habe dagegen angearbeitet. Ich hatte eine andere Einstellung. Ich wollte vorankommen. Ich habe auch soziale Normen gespürt. Was wird von mir erwartet oder was traut man mir vielleicht auch nicht zu? Aber der dritte Faktor, er hat gesagt, nee, ich kann das schaffen. Ich will was erreichen. Und wenn ich mich einsetze, dann kann ich das auch erreichen. Und das ist sehr interessant zu sehen, wie diese Kombination aus den drei Aspekten letztlich dazu führt, dass er handelt und auch die entsprechenden Resultate erzielt.
Eine zweite Geschichte, die ich mit dir anschauen möchte, ist die von der Moderatorin Alexandra Maurer, aufgewachsen zwischen dem sehr offenen und entspannten Jamaika und der wohlstrukturierten Schweiz. Wir hören mal, was sie zu sagen hat.
Ich bin in den 80er Jahren, ja, jetzt verrate ich mein Alter, in der Schweiz aufgewachsen. Es hat eigentlich niemand gegeben im Fernsehen, der so ausgesehen hat wie ich, ausser die Oprah Winfrey. Die war aber in Amerika gewesen und auf Amerika wollte ich nie auswandern. Mein Vater war immer sehr grosszügig, wenn es um finanzielle Mittel ging. Er hatte einen relativ guten Job und hat ja ganz normal gespart, würde ich sagen, aber jetzt nicht irgendwie völlig übertrieben. Wir haben auch nicht irgendwie gross für Luxusgüter einiges ausgegeben. Wir sind immer schön in die Ferien, das war uns wichtig. Mit der Familie, und zwar die Grossfamilie, hat immer sehr gerne die ganze Familie eingeladen, sprich Grosseltern von beiden Seiten, ob jetzt Jamaika oder Schweiz, alle Cousinen, Cousins, Tanten und so weiter und so fort. Ich glaube, da bin ich recht dankbar. Wir haben so ein Urvertrauen, oder man hat mir ein Urvertrauen mitgegeben, dass es immer irgendwie schon lange wird. Also ich krampfe schon ein paar gerne, ich arbeite auch liebend gerne, aber ich tue genauso gerne geniessen. Deshalb habe ich von meinem Schweizer Dad und von meiner jamaikanischen Mutter mit auf den Weg bekommen, obwohl es ein jamaikanisches Sprichwort ist. Und ich glaube, das könnte man vielleicht einem einen und einem anderen mit auf den Weg geben. Man lebt nicht zum Arbeiten. Man schafft, um ein schönes Leben zu haben. Und dann sollte man eben das Geniessen nicht vergessen.
Arbeiten zum Leben und ein Leben zum Arbeiten, sagt Alexandra. Ich finde es total spannend, was sie vom Vater mitbekommen hat, was sie von der Mutter mitbekommen hat. Die Grosszügigkeit. Grosszügig sein, auf die Familie schauen, für alle da sein, alle einladen und gleichzeitig aber ganz bewusst auch mit dem Geld umgehen.
Ja, ich denke, was dieses Beispiel sehr schön aufzeigt, ist, wie Glaubenssätze das Verhalten prägen. Sie sagt ja auch ganz explizit, es wird genug da sein. Und an dem Punkt, wo ich dieses Gefühl habe, kann ich natürlich auch großzügiger sein. Was es auch sehr schön aufzeigt, ist, dass jeder auch in seiner Kindheit erlebt, was die Eltern für Prioritäten setzen. Also es gibt ja nicht nur großzügig oder nicht großzügig, sondern in dem Fall, wir wollen viel Geld ausgeben, letztlich um unsere sozialen Beziehungen zu pflegen. Mhm. Ich denke, das ist ein ganz starkes Motiv da. Es geht nicht um die Ferien, es geht um die sozialen Beziehungen innerhalb der Familie, die gepflegt werden.
Also das ist auch der Wert, oder? Der Wert Mensch, der Wert Zusammensein, Geselligkeit, füreinander da sein, einander schauen. Da investiert man das Geld und eben nicht in die Luxusgüter.
Genau, das ist so, das hat sie wirklich sehr schön differenziert, was sie daraus gelernt hat. Und dass sie es auch schon als Kind schon recht präzise wahrgenommen hat, das ist wichtig, da sind wir großzügig, vielleicht auch großzügiger als andere. Sicher hat sie auch im Umfeld gesehen, dass die meisten nicht gleich noch die ganze Familie in die Ferien einladen. Und auf der anderen Seite aber auch, was war für uns nicht wichtig, was für andere vielleicht wichtig ist. Und ich glaube, das kann ja auch sehr bereichernd sein, dass man in seinem Umfeld andere Verhaltensweisen sieht und dadurch noch klarer erkennen kann, wie die eigene Familie funktioniert und was die Werthaltung und die Prioritäten dort sind.
Wenn man das vergleicht, und sie redet, Alexandra redet von dem sogenannten Urvertrauen. Das Urvertrauen, es kommt gut, wir wissen, wir sparen, wir wissen, wir gehen sinnvoll oder zurückhaltend mit dem Ausgeben um. Dort, wo man Geld einsetzt, setzen wir es bewusst ein, weil es so wichtig ist und auch wieder viel zurückgibt. Wenn du das vergleichst mit jemandem, wo Mangel kennt hat, wo Mangel an Geld kennt hat, wo vielleicht auch die Eltern haben müssen auf vieles verzichten.
Wenn man Mangel erlebt hat, dann prägt einen das sehr. Häufig geht das ja auch über Generationen. Und das wird natürlich bedeuten, dass man vielleicht diesen Urglauben gar nicht so hat, nämlich zu sagen, es wird schon immer Geld da sein. Und das ist natürlich ein sehr negatives Erlebnis. An dem Punkt, wo ich immer Angst habe, dass das Geld irgendwann ausgehen könnte, kann ich es auch nicht frei ausgeben und das genießen. Und gleichzeitig führt es natürlich dazu, dass das Geld übermäßig priorisiert wird. Und der Mangel wird vielleicht sogar stärker empfunden, als er eigentlich ist. Und wir hatten ja ganz am Anfang darüber gesprochen, kann ich mein Verhalten oder meine Einstellung gegenüber Geld auch ändern? Und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Aufgaben, zu schauen, ist das, was ich in meiner Kindheit gelernt habe, stimmt das für mich? Trifft das auf mich so zu? Habe ich die gleiche oder ähnliche finanzielle Situation oder geht es mir eigentlich besser als meine Eltern und deswegen könnte ich vielleicht jetzt auch anderes Verhalten zeigen.
Wann kann so ein Umdenken geschehen? In welcher Phase vom Leben schafft man das alleine? Braucht man andere dazu?
Es ist eigentlich auch Teil des natürlichen Ablöseprozesses aus dem Elternhaus. An dem Punkt, wo ich mich als eigene Identität etabliere, das kann auch schon im Teenageralter sein, wenn die Peers, also die Gleichaltrigen, wichtiger werden, fängt man ja schon an, sich zu lösen. Vielleicht auch ganz bewusst andere Einstellungen einzunehmen als die Eltern und seine eigene Identität zu entwickeln. Der nächste wichtige Schritt ist natürlich, wenn man dann finanziell, wirtschaftlich selbstständig wird, dann trifft man seine ersten Entscheidungen. Man muss entscheiden, wie wichtig ist mir meine Wohnung, wie wichtig ist mir, sind mir Ferien, wie will ich mein Geld verteilen, entsprechend meiner Prioritäten. Und das kann der erste Punkt sein, wo ich mich vielleicht auch von meinen Einstellungen aus der Kindheit lösen kann und vielleicht sogar muss, weil meine Situation auch anders ist. Und da habe ich natürlich auch eine Chance, das bewusst zu hinterfragen. Ich glaube, das passiert aber nicht so oft.
Welche Rolle spielt die finanzielle Bildung? Und gerade Bildung ist ja auch für Teenager, für junge Erwachsene unglaublich wichtig, dass man weiss, wie kann ich denn mit Geld umgehen, was sind meine Möglichkeiten, dass man plötzlich anfängt zu denken als Älterwerden, an Prioritäten, die man in Zukunft möchte setzen.
Um sich auf bestimmte Art zu verhalten und vor allem auch in dem Fall gute Entscheidungen zu treffen, brauche ich auch Wissen. Und das ist die Bedeutung der finanziellen Bildung, dass ich Grundsätze in der Finanzwelt verstehe, und zwar sozusagen mikroökonomisch für mich, für meinen Haushalt. Was werde ich für Kosten haben? Was sind wiederkehrende Kosten? Was sind einmalige Kosten? Also das Klassische, wo man sagt, ja, mach mal ein Budget. So, das, was man manchmal noch so als finanzielle Bildung vermittelt bekommt, mach mal ein Budget. Aber das ist ja die kleine Perspektive. Das ist die von Monat zu Monat. Und dann gibt's ja aber noch sozusagen die Perspektive auch in die Zukunft gedacht, nämlich, dass ich mir meine finanzielle Situation im Lebensverlauf anschaue. Wie kann ich mich um meine Vorsorge kümmern? Was muss ich in die Richtung mir überlegen? Das war jetzt bei dem Beispiel von der Alexandra auch sehr interessant. Sie hat ja selber auch beschrieben, meine Eltern haben mitunter auch gespart. Aber wie Eltern sparen, wo sie ihr Geld anlegen, das ist den Kindern oft gar nicht so bewusst. Oder vielleicht hat man in früheren Generationen auch anders gespart. Da war das Sparbuch noch en vogue. Jetzt wäre das vielleicht nicht mehr das richtige Mittel. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei finanzieller Bildung. Das ist auch in Bewegung. Wir müssen immer wieder neu lernen. Auch in unserem Alter müssen wir sagen, was wir heute wissen, was vielleicht gutes finanzielles Verhalten ist, das kann sich in 10 Jahren ändern. Also eigentlich lernt man da die ganze Zeit dazu, idealerweise.
Also die Welt ändert sich, aber gleichzeitig eben muss ich heute auch daran denken, also mit 20 daran denken, was möchte ich dann mit 30? Mit 30, was ist mir mit 40, 50? Aber vielleicht auch bei der Pensionierung wichtig, dass ich dann die Möglichkeiten, die ich habe, um die Sachen, die mir wichtig sind, auch wirklich machen können, dass ich mir die Möglichkeiten erhalten kann.
Genau, und diese Art von finanzieller Bildung ist natürlich besonders anspruchsvoll. Also ein Budget für einen Monat oder fürs Jahr zu machen, ist relativ leicht. Wenn ich einen Fehler mache, mache ich es nächsten Monat anders.
Eben, also mach ein Budget und dann geht es dir gut, lange nicht. Es braucht nur die zusätzliche Ebene von der Lebensplanung.
Genau, und bei der Lebensplanung ist das Herausfordernde. Wir machen die Lebensplanung nur einmal. Wir können schwerer von unseren Fehlern lernen und es ist ein bewegliches System. Ich glaube, wir sehen das jetzt gerade in der Vorsorge. Erste Säule AHV, Konditionen ändern sich. Zweite Säule, Umwandlungssätze ändern sich. Wir müssen uns auch ständig anpassen und das bedeutet auch, die finanzielle Bildung ist nicht etwas, wo man sagt, das vermitteln wir einmal in der Schule, in der 8. Klasse, sondern das ist auch das, was wir selber als verantwortungsvolle Erwachsene ständig verfolgen sollten.
Und das braucht Zeit und manchmal sogar noch in Nerven.
Ja, ich würde aber umgekehrt sagen, ich habe vorhin den Begriff vom Selbstkonzept erwähnt. Und wenn wir selber als Individuen sagen, zu meinem Selbstkonzept gehört, dass ich mich um meine Finanzen verantwortungsvoll kümmere, dann ist es vielleicht auch eine freudvollere Tätigkeit, als wenn ich denke, oh, jetzt muss ich mich auch noch ums Geld kümmern und eigentlich bin ich ja gar nicht der, der das gerne mag. Wenn man darüber nachdenkt, was kann Geld mir ermöglichen und wie will ich mein Leben mit Geld gestalten, dann wird es auch eine positive Auseinandersetzung mit der finanziellen Situation. An dem Punkt, wo ich nicht nur sage, ich schaue mir meinen Kontostand heute an und plane, was er in 3 Jahren sein soll, sondern ich frage mich, wie muss ich meine finanzielle Realität gestalten, damit ich mir das Leben ermöglichen kann, das ich in 5, 10 oder 30 Jahren haben möchte. Dann wird es freudvoll.
Alexandra Murat hat gesagt, hey, mehr geniessen, mehr leben. Und wenn man genau die Themen so verknüpft, dann hat man das Strahlen, so wie man es von der Alexandra erkennt, ebenfalls im Gesicht. Eine weitere Geschichte, die ich mit dir anschauen möchte, die kommt aus einer Segondo-Familie von der Franziska. Und sie ist heute eine erfolgreiche, spannende Unternehmerin.
Mein Name ist Franziska. Ich bin aufgewachsen in einer kleinen Gemeinde im Zürcher Oberland. Ich komme aus einer multikulturellen Familie und habe mich nach der Ausbildung vom KV entschlossen, so schnell wie möglich auf eigenen Beinen zu stehen. Nach ein paar Jahren in der Medienbranche habe ich mich selbstständig gemacht im Beauty-Bereich und habe heute 20 Angestellte. Meine Motivation hinter allem, was ich gemacht habe, war immer Freiheit. Ich wollte selber entscheiden, ich wollte selber in die Welt rausgehen und selber bestimmen, was ich mache mit meinem Leben. Ja, meine Eltern haben mein Finanzverhalten definitiv geprägt. Ich bin immer darauf aus, den besten Deal überzukommen. Ich habe mich auch nie geniert, Rabatt zu fragen, weil ich gewusst habe, Geld ist wichtig. Meine Eltern waren beide sehr verschieden. Mein Vater war sehr ausgabefreudig und grosszügig. Und meine Mutter hat immer geschaut, wo man den besten Deal rausholen kann. Und von dem her habe ich je nach Situation in meinem Leben, glaube ich, beides von meinen Eltern. Ich kann sehr grosszügig sein. Wenn es aber darum geht, um investieren, Investitionen machen für die Firma, bin ich immer daraus aus, den besten Deal rauszuholen und zu verhandeln.
Zwei Kulturen, Italien und Schweiz, die Freiheit, die sie sagt, treibt sie an. Ich möchte frei sein, ich möchte selbstbestimmt sein, das ist mir wichtig.
Ja, das ist sehr interessant bei ihr zu sehen, wie die zwei Kulturen, die sie innerhalb ihres Elternhauses erlebt hat, sie geprägt haben. Und hier zeigt sich sehr deutlich auch ihre Motivation. Was treibt sie an? Ich habe dahinter aber auch noch gelesen, dieses nicht nur die Freiheit, sondern auch, wenn ich etwas tue, dann entsteht auch etwas. Also das zeigt sich auch in ihrer Erfolgsgeschichte. Als Unternehmerin bedeutet es ja nicht nur, ich habe vielleicht mehr Freiheiten, sondern wenn ich in etwas investiere, in dem Fall in mein Geschäft, dann kommt für mich auch mehr raus. Und ich habe auch diese Möglichkeit, das zu gestalten.
Also eben nicht nur das Geld ausgeben, was ich gesagt habe, der Papa war sehr, sehr spendierfreudig, immer sehr grosszügig, Mutter extrem zurückhaltend. Und sie hat sich in der Weg, also das Best-of eigentlich gefunden zwischen beiden, wo sie sagt, ich investiere ganz gezielt, dann kommt auch wirtschaftlich gerät der Return on Investment aus, also man hat etwas davon, es geht einem gut und das ist das, was es braucht und mitunter eben das, was zu ihrem Erfolg führt wirtschaftlich.
Ja, und was man da auch ganz deutlich sieht, ist das, was sie an Finanzverhalten gelernt hat, in dem Fall von ihrer Mutter, hat sie auch übertragen in den Business-Kontext. Also sie hat ja gesagt, den guten Deal, den versuche ich auch für mein Unternehmen zu finden. Was es aber auch zeigt, ist ein klassischer Geschlechtsstereotyp, nämlich dass gerade bei Frauen häufig sehr darauf fokussiert wird, können sie gut mit Geld umgehen bei der Mutter? Und vielleicht der Fokus nicht so sehr darauf ist, leider, wie können Frauen vielleicht auch mehr Geld verdienen? Also die finanzielle Kompetenz von Frauen, gerade früher, wurde hauptsächlich daran gemessen, können sie das Haushaltsbudget gut verwalten. Und das gehört sehr zum Selbstbild von Frauen. Und nach vorne gedacht müsste man natürlich sagen, als Frau sollte ich Überlegungen haben, wie kann ich gutes Geld verdienen? Und dann muss ich natürlich auch noch gut damit umgehen. Aber der erste Schritt ist ja auch, Geld zu haben.
Geld verdienen, unternehmerisch denken, also dort braucht es nur zusätzliche Befähigung. Was mich bei ihr jetzt sehr spannend dunkt auch, und das ist einfach mal eine These, die Grosszügigkeit vom Vater, da wo sie sehr bewusst investiert, ich will einen guten Deal im Geschäft, im Business haben, ich könnte mir vorstellen, 20 Mitarbeiter führen, 20 Mitarbeiter gesund behalten, zufrieden behalten, dort wird die Grosszügigkeit vermutlich auch wieder durchkommen, aber auch sehr gezielt und dort, wo es richtig und wichtig ist.
Ja, hier zeigen sich auch ganz klar ihre Glaubenssätze, nämlich dass Geld ein Mittel zum Zweck ist. Also ich kann damit großzügig sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns davon lösen, Geld als eine Zahl zu sehen, sondern Geld letztlich als ein Mittel, um unsere Werte auszudrücken. Was ist uns wichtig? In wen oder worein wollen wir gerne investieren? Wie wollen wir unser Leben schöner machen, aber vielleicht auch das von anderen?
Also Geld macht nicht glücklich, aber ich kann mir das, was mir wichtig ist, auf meine Art ermöglichen. Und an dem sollten wir auch wirklich Freude haben.
Es ist vor allem umgekehrt. Zu wenig Geld zu haben, hat einen sehr starken negativen Einfluss aufs Glück und auf die Lebenszufriedenheit. Das heißt, in der Psychologie würde man sagen, gerade im Bereich der positiven Psychologie, wo wir uns ja fragen, wie kann man ein positives Leben gestalten, dass es vor allem wichtig ist, keine Geldsorgen zu haben. Das heißt, das muss ich für mich selber natürlich auch jeweils klären. Habe ich Grund, Geldsorgen zu haben oder habe ich sie unbegründet? Weil das kann meine Lebenszufriedenheit tatsächlich stark beeinflussen. Mehr als der absolute, realistische, reale Betrag, den wir auf dem Konto haben.
Also die sich Geldsorgen machen, müssen sich überlegen, habe ich die Geldsorgen wirklich? Oder sind die Teil eben von dieser Prägung und beeinflussen negativ, wie ich mich verhalte? Also ich kann die Chancen, die ich eigentlich habe, gar nicht nützen und gar nicht wahrnehmen.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie kann ich meine Situation realistisch einschätzen, Geld als Mittel sehen, um meine Lebenszufriedenheit zu fördern? Ich glaube, das ist der große Unterschied übrigens zwischen Psychologie und Volkswirtschaft, Ökonomie. Die Ökonomen würden sagen, wie kann ich als Individuum mein Geld einsetzen, um die größten Nutzen zu erzielen? In der Psychologie würden wir sagen, wie kann man Geld, aber auch andere Ressourcen am besten einsetzen, um zufrieden zu sein?
Jetzt haben wir Geschichte gehört vom Zeki mit türkischem Migrationshintergrund, Geschichte von Alexandra Maurer mit jamaikanisch-schweizerischer Prägung und von der Franziska aus einer italienischen Secondo-Familie. Aber die soziale Herkunft ist ja eigentlich ganz unabhängig eben von der international-kulturellen Prägung, haben wir gesagt, also auch bei einer traditionell bodenständigen, alteingesessenen Schweizerin und ihrer Nachbarin in der Wohnung gerade nebendran gibt es unter Umständen prägnante Unterschiede.
Ja, ich glaube, wenn wir über soziale Herkunft reden, dann sind das ja grundsätzlich vielleicht auch unterschiedliche finanzielle Realitäten, in denen man aufwächst, auch innerhalb des Schweizer Kultursystems. Und die prägen uns als Kinder, aber dann natürlich auch in unser Erwachsenenleben hinein. Und das könnte ganz generell sein, wie uns vermittelt wird, wie viel Geld ist da, aber natürlich auch ganz lebenspraktisch, was wird uns ermöglicht.
Eine wichtige Phase, du hast gesagt, ist eben das Teenage-Alter, die Adoleszenz, wenn man sich ablöst, wenn man die Haie auszieht. Und in genau dieser Phase ist Melli. Melli ist 20, Fachangestellte Gesundheit und kommt aus Mur im Kanton Zürich. Und das ist ihre Geschichte.
Hallo zusammen, ich bin Melli. Ich habe nach der SEC die Lehre als Fachfrau Gesundheit im Spital gelernt, weil ich gewusst habe, ich möchte etwas Soziales machen und mir es dann auch beim Schnuppern sehr gefallen hat. Und es ist ein sehr vielseitiger und cooler Beruf, den ich auch hören durfte durch meinen Bruder, der das Gleiche gelernt hat, der etwas älter ist als ich. Die Motivation für das, was ich jetzt gerade mache, also die Motivation, wieso ich im Spital als Fachfrau Gesundheit arbeite, ist, es ist sehr vielfältig. Es ist jeden Tag anders als der letzte. Ich bin persönlich auch sehr gerne am Mensch direkt. Ich schätze Patienten und ich würde auch behaupten, Patienten schätzen mich, ich habe Geduld. Ja, ich würde sagen, es bereichert mich, weil ich kann ja eigentlich nach jedem Dienst, egal was es für einen ist, heimgehen und zufrieden sein mit dem, was ich gemacht habe. Ich würde schon sagen, dass meine Eltern mein Finanzverhalten geprägt haben, in dem Sinn, dass wir eigentlich natürlich auch zum einen die Ressourcen gehabt haben. Vor allem würde ich sagen, so ein bisschen jetzt, als ich älter geworden bin, ich achte mich definitiv darauf, was ich kaufe. Ein Aspekt, der noch dazugehört, ist, dass ich in der Ausbildung, wie auch jetzt ausgelernt, die Heime abgeben musste. Was so ein bisschen das Geld für eine Wohnung, einfach das Wohnen, symbolisieren sollte, wie auch das Essen. Wo ich natürlich zahlen müsste, würde ich nicht die Heime wohnen. Mein Vater mir auch schon früh gezeigt hat, wie ich die verschiedenen Konten kann führen auf dem E-Banking, dass es Sinn macht, mir ein Sparkonto machen bezüglich Ferien oder zum Beispiel, ich habe ein drittes Sparkonto, jetzt ganz allein auf Steuern bezogen. Was ich finde, was Schweizer von meinem Verhalten bezüglich Finanzen können mitnehmen, ist die Nachhaltigkeit, wo ich aber auch muss sagen, ich jetzt eigentlich auch sehr vertreten gesehen und fast auch schon ein bisschen im Trend. Also, dass man zum Beispiel in die Brokkis geht oder dass man irgendwie über Ricardo seine Sachen weiterverkauft. Also, ich würde sagen, unsere Generation, also Generation Z, ist da recht gut dabei. Genau. Also, vielleicht einfach so ein bisschen darüber nachdenken, von wo kommt das eigentlich, was ich kaufe, jetzt auch auf Essen bezogen. Aber ich fände es einfach schön, wenn sich jeder ein bisschen darauf achten würde, von wo das kommt, was er dann auch konsumiert, was er kauft.
sehr viele Aspekte, die wir bereits angeschnitten haben. Du hast gestrahlt, teils nachdenklich geschaut. Was ist in dir vorgegangen, wo du jetzt gehört hast, was Meli erzählt?
Was mir bei ihr zunächst aufgefallen ist, ist, wie sie ihre Berufswahl begründet hat. Mit ihren Motiven, mit Menschen zusammenarbeiten, positive Rückmeldung bekommen, Wertschätzung bekommen.
Aber auch der Einfluss, dass sie sagt, mein Bruder hat das auch gemacht und mein Bruder hat mir erzählt, dass das etwas Gutes ist. Und sie verlässt sich auch darauf, das, was man ihr sagt, im ganz nahen Umfeld.
Genau, sie hat auf jeden Fall ihre positiven Einstellungen schon aufgrund der Einflüsse aus ihrer Familie bekommen. Aber was sehr auffällt, ist, dass sie zum Beispiel nicht thematisiert, bezogen, wir reden ja heute über Geld, was die Verdienstmöglichkeiten in dem Beruf sind. Also ich glaube, es gibt riesige Unterschiede auch schon in der Berufswahl, wie sehr sich junge Menschen davon leiten lassen, ob sie auch schauen, wie viel kann ich da verdienen oder nicht. Und das hat sie zum Beispiel gar nicht thematisiert. Dann wäre sie vielleicht auch zu einer anderen Berufswahl gekommen.
Gut, VG ist schlecht zahlt, zu wenig gut zahlt. Das ist unglaublich schade bei uns im System, meine persönliche Meinung. Mhm. Ich finde es unglaublich schade, was da passiert. Auch im Vergleich zu der Arbeit, die geleistet wird, was ich gesagt habe, ich bin am Patient. Ich kümmere mich um die Menschen. Und was sie eigentlich im Grunde genommen möchte, oder zurück möchte, ist eine Zufriedenheit. Sie hat gesagt, ich möchte zufrieden sein, eine Genügsamkeit. Und das ist der Wert. Also der Wert ist nicht der Erfolg oder das Weiterkommen oder das möglichst viel können erreichen oder erleben, sondern einfach zufrieden sein und genügsam unterwegs sein.
Ja, also auch hier ihre Berufswahl reflektiert ganz sicher auch die Werte, die sie in ihrer Familie vermittelt bekommen hat, die sie später ja dann auch noch im Konsumverhalten beschreibt. Was man hier sehr schön sieht, ist, wie bewusst der Vater die finanzielle Bildung genommen hat. Also er hat sich ja explizit mit ihr hingesetzt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das machen schon nicht alle Eltern. Einmal zu zeigen, schau, das ist das E-Banking, so funktioniert das. Das ist die dritte Säule, das bringt dir was. Das heißt, es ist schon mal ein sehr positiver Schritt, dass er grundsätzlich ihr aufzeigt, wie kann ich sozusagen im Kleinen mit meinem Geld haushalten und verantwortungsbewusst damit umgehen, schon in jungen Jahren, sogar wenn gar nicht so viele Ressourcen zur Verfügung stehen. Also das ist schon mal positiv. Was es aber auch zeigt, ist, dass Eltern natürlich nur aufzeigen können, was sie selber auch kennen oder was sie selber auch tun. Also dieses klassische, dann hat man ein Sparbuch und da legt man Geld zurück. Das ist natürlich sehr positiv. In der heutigen Zeit, wo der Zinssatz relativ niedrig ist, gäbe es vielleicht aber bessere Möglichkeiten. Und das kann ich nicht immer aus meinem Elternhaus lernen. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Wir müssen ständig weiterlernen. Das finanzielle System ändert sich und ich muss vielleicht auch meine Strategie ändern. Das, was meine Eltern mir vermittelt haben, als das ist der gute Weg, das muss heute vielleicht nicht mehr so sein und stimmt morgen vielleicht schon gar nicht mehr.
Was Meli noch gesagt hat, sie sagt, bei uns in der Generation Z, da ist eben das nachhaltige Denken. Man geht ins Brocki, man geht beim Bauer lokal posten. Das machen wir alle so. Das Gefühl, was sie sagt, das machen wir alle so, das wird objektiv vermutlich nicht verheben, aber ist auch wieder ein Ausdruck eben über die soziale Prägung, die da ist, über die Menschen, mit denen man verkehrt.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir überschätzen häufig die Gleichheit innerhalb von Generationen. Das hat aber eben sehr viel damit zu tun, dass ich mich natürlich auch mit Gleichgesinnten umgebe oder vielleicht aufgrund meiner Ausbildung, meines beruflichen Umfelds mit ähnlichen Menschen zu tun habe und dadurch überschätze, dass bestimmte Verhaltensweisen inzwischen schon voll etabliert sind. Und ich finde, genau dieses nachhaltige Konsumverhalten ist ein ganz tolles Beispiel dafür, dass in bestimmten sozialen Schichten kann nachhaltiges Verhalten jetzt sehr angesagt sein, wird fast erwartet, wird sozial honoriert. Aber gleichzeitig, wenn wir uns die Zahlen anschauen, die Verkaufszahlen von Autos, von großen SUVs, dann sprechen die Zahlen eine andere Sprache.
Anne, ich nehme mit aus unserem Gespräch, mit dir. Die Prägung, die ist nicht simpel, sondern es sind ganz viele verschiedene Faktoren, die zu dieser Prägung beitragen. Bis und mit auch der Art, wie vielleicht meine Eltern aufgewachsen sind, im Umfeld, wo ich mich bewege. meine Einstellung, wie wir es beim Zeki gehört haben, zum sagen, was mache ich jetzt mit dem? Ich rebelliere, ich stehe auf, ich beweise anderen und mir selber, ich kann weiterkommen. Also was ich damit mache, ist ganz ein wichtiger Aspekt. Ich darf hinterfragen, wer bin ich, was sind meine Ziele, wo möchte ich her? Besonders in einer Ablösungsphase, in der Pubertät, der Adoleszenz, als jungen Erwachsenen, wenn man in eine Beziehung kommt. Und ich muss mir die Frage immer wieder stellen, weil sich unser Umfeld ändert, die Finanzwelt ändert, die Komplexität sich ändert und ich selber mich auch verändere mit dem, was ich möchte und was mir wichtig ist.
Genau, das ist eine super Zusammenfassung.
Anne, ich danke dir ganz herzlich, dass du da bist. Danke für die spannenden Einblicke.
Danke für deine tollen Fragen und die super Beispiele.
Und euch ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen bei dieser Folge vom PostFinanz-Podcast. Bis zum nächsten Mal, sagt Stefan Lendi.